Die Stimmen sind gezählt, das Establishment starrt entgeistert, ja paralysiert auf das Ergebnis. Aus den Tiefen eines längst Mythos gewordenen amerikanischen Traumes von unendlicher nationaler Größe und unendlichen persönlichen Möglichkeiten entstieg die Karikatur eines Monsters. Trumpzilla nennen einige den, der ohne jede Hemmung eine Wahlkampfrolle kannte, die des flegelhaften Rüpels in all ihren Varianten. Desjenigen, der all diesen gekauften Marionetten des Washingtoner Politbetriebs endlich mal kompromisslos die Meinung geigte. Des erfolgreichen Self-Made-Mans, der viel zu viel Geld gemacht hat, um käuflich sein zu können. Des Ex-Quarterbacks, der skrupellos die rassistischen Muster der Herrenrasse Menschen und Machos der rebellischen Südstaaten bediente und die weißen Wahrheiten des Bible-Belts nachplapperte, letzteres mit erkennbarem Widerwillen. Diese Rollen spielte er schniefend, sabbernd und bellend, brillant. Doch wer ist der Mann, der immer wieder die gleichen Unverschämtheiten in die als Clinton-Lachen erstarrte Maske Washingtons spie? Tatsächlich? Man muss ihm eines attestieren. Besser als die ganze Entourage aus Politikbetrieb, Journalisten, Meinungsforschern und Lobbyisten sah er nur eine Chance, von rechts eine Mehrheit zu erreichen. Er hörte die Stimmen der Verlorenen, der Abgehängten, vor allem aus den trostlos verwahrlosten einstigen Industriezentren des amerikanischen Nordens und Nordostens, die er mit den religiösen Konservativen und den alten Rassisten aus Mississippi und Texas zusammenführte. Und die totale Ignoranz der etablierten Pseudolinken Hillary Clinton und ihrer Parteifreunde gegenüber den vergessenen Stahlarbeitern, ihren Familien, ihrer verwahrlosten Heimat, bescherte ihm seinen Sieg. Und die Anhänger, vor allem Anhängerinnen Clintons? Es gab viel zu wenige, die wählen gingen. Auf üble Weise hatte sie hinter den Kulissen einen besseren Kandidaten, Bernie Sanders, verhindert, und das vergaß man ihr bei den engagierten Demokratinnen und Demokraten, die noch für Obama gestimmt hatten, nicht. Sanders nämlich sah die verarmten Vorstädte, die Gewalt, den Alltagsrassismus, die Stigmatisierung der Armut und griff ehrlich und direkt jene wirtschaftliche Elite an, die als Marionetten der Wall Street-Politik für Konzerne machte eines ihrer bekanntesten Exemplare, Hillary Rodham Clinton. Nun also, am Tag nach der Wahl ist alles anders. Über ein Drittel der extremen Forderungen des Kandidaten Trump verschwanden wie von Geisterhand von der Homepage des Mr. President-Elect. Ein Einreiseverbot oder Einschränkungen für Muslime? Verschwunden. Die Kündigung des Klimaschutzabkommens? Über Nacht nicht mehr da. Die Deportation von Millionen illegaler Einwanderer? Mindestens relativiert. Die Namen radikal-konservativer möglicher Bundesrichter? Alle weg. Die Aufkündigung der Beistandspflichten der NATO in Luft aufgelöst. And so on. Game over. Nun sitzt Trump säuselnd mit dem Präsidenten Obama im Oval Office, spricht sehr zu Recht von Barack Obama als einem Great Man und lässt sich von diesem erzählen, wie der ganze Politikbetrieb im White House im Allgemeinen, wie CIA, Pentagon und Außenpolitik im Besonderen eigentlich funktionieren, deren Chef er schon im Januar werden soll. Und die Linken reiben sich, unsanft geweckt, in ihrem Raumschiff Washington mit all den Charity-Dinners und Politritualen hinter gigantischen Buffets die Augen. Die Demokratische Partei hat längst den Kontakt zur amerikanischen Unter- und Mittelschichtsrealität verloren. Eine selbstverschuldete strategische Notlage, die die einst sozialliberale Bürgerrechtspartei der Demokraten mit den Hollands und Gabriels in Europa teilt, die in ihren gut beschützten Vorort-Eigenheimen für die angeblichen Subjekte ihrer Politik die einstige und aktuelle Arbeiter- und Leiharbeiterklasse im besten Falle Desinteresse, zumeist jedoch jenseits der Reporter-Mikrofone nur kalte Verachtung und Spott übrig haben. Bernie Sanders in seinem fortgeschrittenen Alter könnte der Demokratischen Partei immerhin noch den Gefallen tun, den Schock in einen Learn-Reality-Prozess zu verwandeln. Eine oder ein junger Sanders, ein strahlender Held, beispielsweise als Bürgermeister einer der großen Cities oder ein Gouverneur, der täglich Anwalt seiner Leute ist, die politische Sozialarbeiterin, als Landesmutti ganz dicht bei den Menschen, garantiert nicht aus Washington. So eine Mischung wäre die einzige Chance für die Demokratische Partei, in 4 Jahren einen Donald Trump zu schlagen, der in den letzten Wahlkampftagen und der Wahlnacht einen schrecklichen politischen Fehler machte. Noch viel dramatischer als vor 8 Jahren Barack Obama. Der hatte sich in seiner Kampagne als Politmessias geriert, aber noch in der Victory-Speech-Rede versuchte er, die Erwartungen zu dämpfen. Er ahnte wohl, dass das alles viel schwerer werden würde. Trump versprach nun alles. Jedes Jahr 4% Wachstum, 2 Millionen neue Jobs, eine strahlende Zukunft, blühende Landschaften aus Industrie brachen, er vergaß nur 4 Jahre Sonnenschein. Der selbsternannte Superman ist jedoch in Wirklichkeit ein nicht ganz stabiler Businessman mit Lust am Risiko, der aus der erkannten Marktlücke jenen politischen Sieg generierte, mit dem er seine persönliche Insolvenz in Reichtum verwandelt. Egomanisch, raffiniert, unberechenbar und skrupellos. Sein grenzenloses Selbstbewusstsein und seine Rolle als der, der von außen das Establishment angreift, erinnern übrigens an den einstigen Atomphysiker und Erdnussfarmer Jimmy Carter, der glaubte, Politik durch kompromisslose Moralität ersetzen zu können, der mit ebensolcher Beratungsresistenz und Hybris alles alleine machen wollte. Carter hatte nach seinem Sieg die deutliche Kammermehrheit seiner Partei auf seiner Seite, beste Voraussetzungen, wie jetzt auf der Rechten, für Mr. Trump. Doch der von sich so unbedingt Überzeugte schaffte es binnen Monaten, sich selbst mit seinen eigenen Parteifreunden so zu zerstreiten, dass diese gegen den eigenen Präsidenten stimmten und er 3 Jahre später als einsamster Präsident der Neuzeit unterging. Die Entzauberung Donald Trumps könnte schon bald ähnlich aussehen. Doch was wird er tun, wenn er zum meistgehassten Schauspieler der USA zu werden droht, zum Kaiser ohne Kleider? Wird er ein außenpolitisches Abenteuer starten, gar ein kriegerisches, um auch noch Commander-in-Chief zu spielen? Oder wird er für sich schon in den nächsten Wochen und Monaten eine neue Rolle erfinden, die des Gönners, Vermittlers, des mitfühlenden Multimillionärs mit einer augenzwinkernden Schwäche für schöne Frauen? Zuzutrauen wäre es ihm. Beides.